Ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal, wo es um Klimaschutz und Energiewende und das Ganze mit Fokus auf Sachsen geht. Mein Name ist Andreas Poltrak und neben mir mein geschätzter Kollege Jonathan Fasel.
Hallo Andreas.
Ja, es wird langsam Sommer, Jonathan. Was heißt das für uns?
Ja, es wird definitiv wärmer, aber man kann auch sagen, es wird fast schon zu warm. Wir sind immer noch meteorologisch im Frühling im Mai und wir sehen aber jetzt schon eine Hitzeglocke über Mittel- und Westeuropa, die nun wirklich unsere Themen fast schon konterkariert, weil wir haben nämlich drei Themen, also und nebenbei drei Themen natürlich jetzt im Fokus. Eins davon ist die Frage nach dieser Erzählung des abgesagten Klimawandels und ich glaube, man muss nur rausschauen zu sehen, dass es eben nicht so ist. Dann haben wir natürlich aber auch ein paar Geschichten aus Sachsen, unter anderem eine tolle Geschichte aus Boxberg, wo Vereinsleben durch Erneuerbare sozusagen wieder richtig Schwung bekommt. Und zum Schluss noch eine Meldung, die natürlich im Moment gerade groß Furore macht, nämlich der Konflikt zwischen den deutschen Energieministern der Länder, und zwar aller, gegen Katharina Reiche.
Genau. Und das Ganze nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Wer in den letzten Wochen, so seit Anfang Mai etwa, ganz aufmerksam durch die sozialen Medien gescrollt ist, der wird mitbekommen haben, dass sich da in den rechten und rechtskonservativen Kreisen die Meldung mit der Behauptung, der IPCC, also der Weltklimarat, habe die Klimakrise abgesagt, überschlagen. Dies wird unter anderem bei der AfD und anderen rechten Parteien, bei den Klimawandelleugnern und Gegenwindgruppen, aber auch bei den rechtskonservativen Kräften, Kanälen gern geteilt. Also schauen wir mal genauer, was passiert ist. Seit Anfang Mai sozusagen gibt es diese Erzählung, die Klimaforschung habe ihr Horrorszenario, so wird es manchmal genannt, aufgegeben. Der IPCC, also der Weltklimarat, habe RCP 8.5 als unplausibel aussortiert. Die Klimaforschung vollziehe eine Kehrtwende und die bisherige Klimapolitik stehe deshalb auf einem zusammenbrechenden Fundament. Also etwas, was sich doch die Klimaleugner mit ihren Träumen herbeigesehnt haben, passiert jetzt, zumindest in ihrer Wahrnehmung. Tatsächlich ist es natürlich nicht so. Die wissenschaftliche Primärquelle, also wenn man schaut, wie kommt es überhaupt zu dieser Meldung, dann wird man feststellen, es gibt einen Fachartikel von Detlef van Wooren, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ein niederländischer Klimawissenschaftler, der den Artikel am 7. April 2026 veröffentlicht hat. RCP 8.5, das ist also ein Klimaszenario, eine Modellierung, die so etwa aus dem fünften IPCC-Bericht stammt, also so Jahr 2013, 2014. 8,5 steht für einen sehr hohen Strahlungsantrieb bis zum Jahr 2100 und es entspricht also von der Systematik her einer fossilintensiven, also viel Kohle, viel Gas, viel Öl, Welt, die, also wo Kohle, Öl und Gas massiv weitergenutzt werden, wo es keine Klimapolitik gibt und wo die CO2-Emissionen weiter hoch bleiben, beziehungsweise tatsächlich auch weiter steigen. Und jetzt hat man halt festgestellt, dass die Szenario-Bandbreite kleiner wird. Am oberen Ende gibt es also deutlich geringere Emissionsniveaus aufgrund sinkender Kosten für erneuerbare Energien, der entstandenen Klimapolitik und der jüngsten Emissionstrends, die man halt verzeichnen kann. Wobei, wenn man so in die Meldungen insgesamt schaut, wir haben ja hier nur zwei rausgesucht, wenn man in die Meldung insgesamt schaut, wird immer noch behauptet, dass das Streichen von 8.5 nichts mit der globalen Energiewende zu tun habe. Das ist aber definitiv falsch. Wer also folgert, dass die Klimapolitik unnötig gewesen sei, der verwechselt hier schlichtweg Ursache und Wirkung. Also, schauen wir kurz, was relevant ist. Wir haben dafür auch eine Folie, und zwar zu dem Text, den wir hier auch veröffentlicht haben, mit der Überschrift Nein, der IPCC hat die Klimakrise nicht abgesagt. Hier auch diese Grafik dazu, die das nochmal ganz anschaulich zusammenfasst. Was ist heute noch relevant oder was ist jetzt relevant? Wir müssen festhalten, dass das wahrscheinlichste Szenario nach der aktuellen Politik und nach den heutigen Trends etwa 2,5 bis knapp 3,2 Grad verlaufen wird. Das ist also immer noch viel zu hoch. Wir liegen deutlich über dem Pariser Klimaabkommen, aber nicht mehr so extrem, wie sozusagen das 8,5-Szenario war. Da wären wir so über 4 Grad gekommen. Das ist zum Glück nicht mehr wahrscheinlich. Die meisten aktuellen Analysen verorten die reale Politik ungefähr jetzt von 2,5 bis 3,2 Grad. Also deutlich besser als dieses Worst-Case-Szenario. Aber immer noch sozusagen hochriskant. Wir werden die 1,5-Marke definitiv überschreiten, weil auch das ist als unwahrscheinlich eingestuft worden, dass das Pariser Klimaziel noch erreichbar sei. Aber ja, das führt dann halt entsprechende Folgen mit sich. Nichtsdestotrotz, man kann es natürlich nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass sozusagen 3,5 Grad und mehr nicht wahrscheinlich sind. Also oder völlig ausgeschlossen werden können, so muss man es wahrscheinlich eher formulieren. Stellen sich zum Beispiel so Fragen, also mir hat sich dann auch die Frage gestellt, habe ich dann nochmal recherchiert, ob nicht der Boom der KI-Rechenzentren eine Auswirkung auf die Pfade hat. Nee, wir kennen die Meldungen, dass teilweise KI-Rechenzentren gemeinsam mit Gaskraftwerken gebaut werden, eben um die Stromversorgung sicherzustellen und so weiter. Die Internationale Energieagentur sagt im Moment allerdings bis zum Jahr 2030 auch nur, dass man von einem globalen Mehrstromverbrauch der KI-Rechenzentren von 3% ausgeht. Das ist verhältnismäßig wenig. Mhm. Aber die Internationale Energieagentur sagt auch, dass das regional schon bedeutende Auswirkungen haben kann und dass es da auch zu Engpässen kommen kann. Und das ist auch das, was wir schon mal berichtet hatten, dass zum Beispiel die Netzbetreiber in Sachsen sagen, also die Anschlussbegehren für Rechenzentren liegen jetzt schon über dem Doppelten von dem, was derzeit an Strom verbraucht wird. Mhm. Also von Industrie und den Haushalten. Das ist sozusagen mit diesen regionalen Engpässen gemeint, denn das ist ein erheblicher Mehrverbrauch allein durch die Rechenzentren, die da auf uns zukommen. Wer das Ganze weiter vertiefen mag, wir haben das zum einen in dem Artikel hier zusammengefasst, den wir auf unserer Webseite online gestellt haben, oder sozusagen auch nochmal eine Zusammenfassung, die auch sozusagen die weiteren Zeitungsberichte, Medienberichte erwähnt und aufarbeitet, ist sozusagen hier von Skeptics. Die Klimakrise ist beendet, alles war falsch. Nein, natürlich nicht. Also ein Artikel von Bernd Harder auf der Seite von Skeptics.org. Wir haben es auch verlinkt.
Ich habe so ein bisschen Eindruck, wenn ich kurz nochmal da einhaken darf, dass es auch ein Stück weit fast schon Ragebait seitens des neokonservativen Lagers ein Stück weit ist. Also diejenigen, wenn man die Diskussion mal auf Social Media, LinkedIn verfolgt, das ist ja wohl offensichtlich für jeden, der halbwegs was von wissenschaftlicher Arbeit versteht, dass das Eindampfen eines Extremszenarios keine komplette Kehrtwende bedeutet, ist ja wohl logisch. Ich meine, das ist ja, also gut, aber sei es drum.
Naja, das ist so wie, eben weil was getan wurde, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, unwahrscheinlich geworden. Jetzt wird damit gesagt, wir hätten ja nichts tun müssen. Ne? Das ist so, wie man es auch über den sauren Regen teilweise ja noch liest, ne? Der ja leider irgendwie oder ausgeblieben ist. Ne? So wie wir dann gern in diesen rechtskonservativen Kreisen geteilt wird. Genau. Ja, wir gehen mal weiter. Hier eine Meldung oder ein Interview mit dem Energieminister von Sachsen, Dirk Panther. Hier die Überschrift, niemand soll von Windrädern umzingelt werden, wobei in dem Artikel geht es halt nicht nur um Windräder, auch, aber nicht nur. Und der ganze Artikel ist vom 11.05. in der Sächsischen zu finden. Einführend wird festgehalten, und dem können wir nur zustimmen, Sachsen hinkt beim Ausbau der erneuerbaren Energie hinterher. Energieminister Dirk Panther beklagt einen Energiekulturkampf und eine zunehmende Industriefeindlichkeit im Freistaat. Also soweit erstmal, also würden wir wahrscheinlich beide unterschreiben, Jonathan, vermute ich, du auch. Es ist auch interessant, das taucht ja immer öfters in der letzten Zeit auf, dass man hier ja von dem Kulturkampf spricht. Man könnte auch sagen, also ich würde es mit Kultur ja, ist für mich Pinselfarbe und Skulpturen und schöne Musik oder so, ne, sage ich jetzt mal. Aber Kultur meint hier, geht hier natürlich weiter. Ich würde eigentlich fast eher von Weltbildern sprechen, die hier aufeinandertreffen und gegeneinander sozusagen kämpfen oder miteinander ringen. Gut, soweit so gut. Was mich ein bisschen verwundert, es kommt dann in dem Interview von ihm zum Beispiel so eine Aussage wie, was haben wir von 100% Erneuerbaren, wenn wir auf dem Weg dahin unsere Industriearbeitsplätze verlieren? Deshalb, also so Dirk Panther, brauchen wir einen guten Energiemix aus Erneuerbaren und Gaskraftwerken als Puffer für Spitzenlasten und Dunkelflaute. Da muss ich sagen, also es hat doch nie jemand was anderes gesagt. Es hat doch nie, also nie hat jemand gesagt, wir können von heute auf morgen 100% Erneuerbare haben. Es gab immer einen Ausbaupfad, wenn man gesagt hat, den müssen wir beschreiten, den müssen wir natürlich auch mit der entsprechenden Geschwindigkeit beschreiten und den müssen wir nicht nur beim Ausbau der Erneuerbaren beschreiten, sondern auch beim Netzausbau etc. Also es hat doch nie jemand was anderes gesagt. Soweit ist das so für mich so eine, als ob das jetzt irgendwie so eine neue Erkenntnis ist. Ja. Habecks Plan war die Kraftwerkstrategie. Deutschland sollte neue steuerbare Reservekraftwerke bekommen. Also das, was jetzt hier Dirk Panther mit den Gaskraftwerken sagt. Und diese Reservekraftwerke waren halt vorgesehen, wenn Wind und Sonne zu wenig Strom liefern, also bei den Dunkelflauten oder Netzengpässen. Und die Ampel, also Habeck, Scholz und Co., haben bereits im Februar 2024 sozusagen darauf gesetzt, dass Ausschreibungen für bis zu 10 Gigawatt neue wasserstofffähige Gaskraftwerke entstehen sollen oder passieren sollen. Natürlich sollten die erstmal mit Erdgas laufen, weil wir haben ja noch keinen Wasserstoff in der entsprechenden Menge, aber die sollten halt später auf Wasserstoff umgestellt werden. Also im Prinzip gar nichts neu. Ne? Das ist der so wie immer. Also das wäre dann auch schön, wenn man da sozusagen ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht versucht, da irgendwas Neues herauszuarbeiten, sondern dass man schon sagt, das ist eigentlich, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wo wir auf jeden Fall, also ich zumindest mit einem Nachdruck Dirk Panther auch beipflichten möchte, es taucht hier sozusagen seine Aussage auf, wer um jedes Windrad einen Kulturkampf anzettelt oder unsere Freiheit für billiges Gas an Russland verkaufen will, versündigt sich an unserem Land. Ja, und das ist halt das, was wir ja auch immer wieder sagen, wenn wir hier mit den Erneuerbaren nicht vorankommen, dann werden wir hier zum Industriemuseum. Natürlich reden wir da nicht nur von Sachsen, sondern von Deutschland im Ganzen, aber Sachsen mit seinem sozusagen besonders geringen Ausbaustand bei den Erneuerbaren, insbesondere im Bereich Wind, ist dann natürlich nicht, ist dann natürlich besonders im Hintertreffen.
Ja. So ist es. Kommen wir von sozusagen der großen Landespolitik ein bisschen rein in die Regionen. Und hier gibt es einen doch recht interessanten Artikel in der Freien Presse vom 7. Mai 26. Titel lautet NVRM-Bilanz, Wind und Solar ebnen Weg für Großinvestitionen in Mitteldeutschland. Jetzt muss man wissen, NVRM ist quasi der Versorger und auch Netzbetreiber für die Region in Mittelsachsen. Und das ist sehr interessant, ein Stückchen auch nördlich noch davon. Und es ist sehr interessant, was in deren Jahresbilanz herauszulesen ist, nämlich, dass ziemlich viele Großkunden an der Region und das Netz dort vor Ort Interesse bekunden, insbesondere Rechenzentren, sind doch wohl häufig dort sozusagen in der Ansiedlung, unter anderem von Schwarzgruppe, Amazon, also Schwarzgruppe sind Lidl und Kaufland, ne? Die machen aber ganz viel so Cloud-Geschichten und investieren jetzt hier in Südbrandenburg zum Beispiel 11 Milliarden Euro allein schwarz, ja, also muss man sich ja vorstellen, ist immer noch NVRM-Gebiet. Und es stehen weitere mögliche Investitionen von Großkunden in Aussicht, die mit relevantem Stromverbrauch verbunden sind. Warum? Weil, jetzt kommt es, NVRM selbst sagt, das liegt daran, dass wir so viel Ökostrom in der Region haben. Wir haben in unserem Netzgebiet einen Ökostromanteil, also die Einspeisung versus Verbrauch, von 133% im Jahr 2025. Das heißt, da ist mehr Ökostrom vorhanden, als in der Region bisher verbraucht wird, das mit solchen Großverbrauchern eben perfekt gematcht werden kann. Und deswegen drängen jetzt dort quasi Rechenzentren und andere Großverbraucher in die Region. Das ist ja sehr interessant. Also auch ganz klar benannt, dass man im Endeffekt hier einen Standortvorteil durch erneuerbare Energien geschaffen hat. Ja, ist ja ganz ordentlich, würde ich sagen. Und sollte man auch mal so ein Stück weit vielleicht nochmal nachhallen lassen, gerade mit dem Thema Industrieland, Energieland Sachsen. Genau, das ist sozusagen die offizielle Einschätzung von Stefan Lovis, dem Vorstandsvorsitzenden.
Ja. Prima. Und dazu kann man sagen, das geht Hand in Hand eigentlich mit der nächsten Meldung.
Richtig. Andere Region in Sachsen, aber trotzdem eine ähnlich schöne Nachricht, wie ich finde. Und zwar der Artikel vom ebenfalls 7. Mai 26 aus der Sächsischen Zeitung. Boxberg leistet sich eine besondere Vereinsförderung. Und zwar geht es hier also um die Gemeinde Boxberg, die eine Vereinsförderung aufgelegt hat, die ziemlich einzigartig sein dürfte, zumindest hier in Sachsen, nämlich circa 400.000 Euro, 40.000 Euro im Jahr, 80.000 in 2 Jahren, die im Endeffekt durch, also die für Vereine da ist, und zwar sportliche, kulturelle, Brauchtumspflege, völlig egal, also Hauptsache irgendwie Gemeinwohlvereine. Die Einnahmen kommen woher? Also diese 40.000 pro Jahr, die kommen aus Photovoltaikparks im Gemeindegebiet, vor allen Dingen in Nochten, in Weißkeißel, wo eben ordentlich Solarstrom produziert wird. Und diese Einnahmen aus den Solarfeldern, die eben in die Gemeindekasse fließen, durch das EEG, also das EEG im Endeffekt die 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde und die Gewerbesteuern, die da anfallen, füllt es eben die Gemeindekassen und sie zapfen einen Teil davon ab für Projekte in Vereinen. Zum Beispiel der Dorfclub Nochten, der möbelt einen alten Holzbau am Sportplatz auf, macht ein Begegnungszentrum draus, Geld für Tische, Stühle, Bänke, Theke. Es gibt einen anderen Verein, zum Beispiel hier Fördervereine Schulentheims, Reichwalde, wollen eine Stehbippe haben. Die Sportfreunde Bärwalder See erhalten 4.500 Euro für den Jubiläumsturnier und so weiter und so fort. Die Liste ist sehr lang, weil nämlich auch alle, die sich beworben haben, tatsächlich einen Zuschlag bekommen haben. Es geht genau auf. Und in allen Ortsteilen von Boxberg, es ist eine relativ große Gemeinde mit relativ vielen Ortsteilen, alle Ortsteile profitieren auf die eine oder andere Art und Weise. Also großartige Neuigkeiten für das Gemeindeleben dort in den Kommunen vor Ort. Und ja, auch hier dank der Erneuerbaren.
Genau, und das beantwortet gleichzeitig auch die Frage, die oftmals ja gestellt wird von Skeptikern oder anderen Menschen, wenn es um Windparks geht. Was haben wir denn davon? Genau das. Ne? Also eine Unterstützung des aktiven Vereinslebens bis dahin, dass das Vereinsleben vielleicht dadurch erst wieder so richtig aktiviert wird.
Richtig. Und für die, die wollen übrigens, die können sich auch bewerben noch für nächstes Jahr. Nächstes Jahr stehen wohl 44.000 Euro zur Verfügung und es geht bis 30. November. Also einfach auf der Online-Seite schauen. Da gibt es anscheinend ab Sommer ein Formular dafür.
Genau. Also was wir trotzdem nochmal betonen wollen, dass diese Ertragsbeteiligung, die ist hier keine Besonderheit, sondern die gilt natürlich für ganz Sachsen. Es gibt ein Ertragsbeteiligungsgesetz für Sachsen, wo halt konkret auch geregelt ist, wie hoch der Anteil ist, den die Gemeinden mindestens bekommen. Ne? Also mehr geht möglicherweise auch, aber den die Gemeinden mindestens bekommen, Ertragsbeteiligungsgesetz und so weiter. Gut, wir gehen mal weiter. Sachinformationen statt Angstdebatten steht hier auf unserem Bildchen. Faktencheck. Auch das Thema macht bei den Energiewende-Gegnern bzw. Windkraft-Gegnern immer wieder die Runde. Angeblich gibt es eine neue Studie von irgendwo. Infraschall sei jetzt nachgewiesen, sei gesundheitsschädlich. Und dem müssen wir einfach mal einen Faktencheck entgegenhalten. Hier gibt es eine Studie, die keine belastbaren Hinweise darauf findet, dass Windkraftanlagen bei den üblichen Wohnabständen zu den Windkraftanlagen irgendwie moderate oder starke gesundheitliche Schäden verursacht. Untersucht wurden dabei unter anderem Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Angstzustände, Depressionen, aber auch ob es irgendwie ein anderes Kaufverhalten gibt von Schlaf oder Schmerzmitteln. Man könnte ja erwarten, dass wenn sozusagen Windräder entsprechende Auswirkungen haben, dass dann mehr Schmerz- und Schlafmittel konsumiert werden. Nochmal zu den, Wohnabständen. Auch da, wir haben von der Sächsischen Bauordnung zum Beispiel derzeit eine gültige Abstandsregelung. Aber unabhängig von dieser Abstandsregelung muss ja bei jedem Windrad einzeln geprüft werden, wie die Emissionen sind, also sozusagen die Schallauswirkungen. Das wird bei jedem Windrad einzeln geprüft, da gibt es Gutachten. Und erst wenn das alles positiv verlief, das dann gibt es dann im Rahmen des Genehmigungsverfahrens auch die Freigabe der Genehmigung. Ne? Also das wird ja alles vorher geprüft. Was haben die Autoren der Studie gemacht? Die haben also die Standort- und Betriebsdaten in den USA, also die Studie stammt aus den USA, von rund 75.000 Windkraftanlagen, kombiniert mit sozusagen Daten aus 120.000 Haushalten, und zwar über die Jahre 2011 bis 2023 verteilt. Sie verglichen also die Haushalte und deren Konsumverhalten vor und nach der Installation nahegelegener Windräder. Und ja, das Ergebnis, so die Autoren, ja, mag sein, dass die Windräder nerven, ne, weil man die warum auch immer nicht mag, wenn man die sieht. Aber was sie zumindest nicht machen, dass da messbare Gesundheitsschäden durch das Wohnen in der Nähe verursacht werden.
Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Es geht um das Thema der Klimaklagen. Ist ja nun schon auch ein Weilchen her, dass dort die Deutsche Umwelthilfe und auch deren auch andere Verbände geklagt haben. Und die Deutsche Umwelthilfe macht nun den nächsten Schritt. Hier die Pressemitteilung der Deutschen Umwelthilfe, Zitat des Titels: Neue Klimaklagen gegen die Bundesregierung. Deutsche Umwelthilfe beantragt Vollstreckung des wegweisenden Klimaurteils des Bundesverwaltungsgerichts und klagt gegen aktuelles Klimaschutzprogramm. Ich muss vorab sagen, es ist leider so, dass ich in der Presse oder auch in den breiter gestreuten Medien von dieser Klage relativ wenig mitbekommen habe. Deswegen haben wir jetzt auch sozusagen hier die Pressemitteilung genommen und nicht die Berichterstattung drüber. Was ich persönlich schade finde, weil das Thema ja schon sehr relevant ist. Warum ist es relevant? Es geht im Endeffekt darum, dass es gibt ja ein rechtskräftiges Klimaurteil, wie gesagt, und die aktuellen Maßnahmen der Bundespolitik stimmen damit überhaupt nicht überein. So, und deswegen reicht jetzt die DUH, die Deutsche Umwelthilfe, einen sogenannten Vollstreckungsantrag ein und klagt zusätzlich gegen das Klimaschutzprogramm 26. Denn das reicht definitiv nicht aus, um die Klimaziele 2030 oder 2040 anzuvisieren. Unter anderem deswegen, weil man total veraltete Daten als Grundlage nimmt im Endeffekt. Und das, obwohl man quasi die neuen Projektionsdaten schon vorliegen hatte, als der Beschluss gefasst worden ist für das aktuelle Klimaschutzprogramm. Die CO2-Einsparungen, die Zahlen dazu sind nicht nachvollziehbar, teils widersprüchlich. Und in der Folge fordert natürlich auch die DUH konsequente Klimaschutzmaßnahmen wie Tempolimit oder einen konsequenten Ausbau der Erneuerbaren. Ich frage mich aber ganz konkret, Andreas, was heißt denn nun Vollstreckungsantrag? Reitet jetzt ein Gerichtsvollzieher bei Katharina Reich im Ministerium ein oder wie läuft das dann?
Ja, ne, man könnte denken, jetzt gibt es Zwangsgeld bis 250.000 Euro oder ersatzweise Haft, ne, wie man es ja manchmal so in Unterlassungsverfügungen hat oder entsprechendem. So ist es allerdings nicht. Also ich habe da auch extra nochmal mich damit beschäftigt. Es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsgesetz, da ist das geregelt, und zwar in Paragraph 35. Und der Paragraph 35 sagt, das Bundesverfassungsgericht kann in seiner Entscheidung bestimmen, wer sie vollstreckt. Es kann auch im Einzelfall die Art und Weise der Vollstreckung regeln. Gut, das sagt erstmal irgendwie immer noch nichts. Ne? Wenn man aber sozusagen mal in die Vergangenheit schaut, was gab es da schon mal solche Vollstreckungsanträge? Da gibt es wohl einen sehr bekannten Fall, wo es um die Besoldung von Beamten mit 3 oder mehr Kindern ging. Da musste also, hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber gesagt, ihr müsst hier was nachbessern. Das hat er sozusagen nicht getan, und dann hat man also für den Fall der Nichtumsetzung, also wenn der Gesetzgeber nicht reagiert, hat das Bundesverfassungsgericht eine ganz konkrete Ersatzregel bestimmt. Hat also gesagt, wenn ihr das nicht entscheidet, dann ist die Regel. Okay. Und tatsächlich haben dann die Fachgerichte, also die dann mit sozusagen solchen Entscheidungen beschäftigt waren, haben sich dann an diese Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts gehalten. Also man kann kurz sagen, das Bundesverfassungsgericht schafft selbst die fehlende Regelung oder bessert halt nach. Das wäre dann sozusagen die Vollstreckung. Also das in dem Fall, ich kann da jetzt auch nur spekulieren, aber würde möglicherweise das Bundesverfassungsgericht sagen, was weiß ich, es gibt ein Tempolimit 130, so mal als Beispiel. So. Mhm. Also ist jetzt wirklich nur ein fiktives Beispiel, das, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Ne? Ich will da jetzt nichts vorweggreifen, aber so könnte die Verstrickung dann aussehen.
Interessant, also Vollstreckung durch Politik quasi, durch konkrete Maßnahmen.
Ja, es wird sozusagen der Gesetzgeber ersetzt, kann man sagen, ne? Vorweggenommen. Ne? Die Ersatzmaßnahme könnte man auch vielleicht dazu sagen. Genau, wir gehen mal weiter. Hier eine Meldung aus der Freien Presse. Jedes vierte Wasserkraftwerk in Sachsen vor dem Aus. Eine Meldung vom 19. Mai. Dem vorausgegangen ist eine Presseerklärung vom Wasserkraftverband Mitteldeutschland, wo ich auch Geschäftsstellenleiter bin. Was ist der Hintergrund? Grundsätzlich, oder den meisten wahrscheinlich bekannt, dass ja von Katharina Reiche ausgehend geplant ist, die feste Einspeisevergütung für Anlagen unter 25 kW zu streichen. Die meisten denken dabei an die Solaranlage auf dem Häuschendach. Aber es betrifft halt nicht nur die Solaranlage auf dem Haus, sondern auch die Wasserkraftanlagen. Und zwar hat der Bundesverband der Wasserkraft, der Vorsitzende hat schon gesagt, das war also, wenn wir auf Gesamtdeutschland schauen, dass von dieser Regelung jede zweite Wasserkraftanlage betroffen wäre. In Sachsen wäre es etwa jede vierte Anlage, also nicht ganz so häufig. In Thüringen etwa also zwei Drittel der Anlagen. Ne? So, das heißt, es ist schon eine Größenordnung, wo viele betroffen sind. Und ja, es geht natürlich nicht darum, dass da was rückwirkend weggenommen wird. Das geht ja nicht. Aber diese Wasserkraftanlagen, die laufen ja über viele, viele Jahrzehnte, kann man sagen. Und erfahren aber hin und wieder eine Modernisierung. Und im Rahmen der Modernisierung würde dann wieder die Frage nach einer EEG-Vergütung im Raum stehen. Und wenn die sozusagen dann nicht mehr gewährleistet ist, dann braucht man auch über eine Modernisierung gar nicht nachdenken, weil die Anlage dann natürlich sozusagen nicht mehr für, also die Modernisierung nicht finanzierbar ist. Und das heißt halt, dass diese Anlagen der Gefahr unterliegen, dass die nicht weiter betrieben werden können. Und das ist natürlich, gerade wenn man jetzt auf die Wasserkraft schaut, ne, die sozusagen ja innerhalb gewachsener Strukturen liegt, das sind Familienbetriebe, das sind Standorte, wo zum Beispiel auch eine Gaststätte gleich daneben ist oder ein Handwerksbetrieb, die den Strom gleich verwenden. Also sozusagen der Mittelstand vor Ort wäre dann davon konkret betroffen. Und da muss man Katharina Reich ein klares Stopp entgegenbringen, um es mal so zu sagen. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Meldung. Das haben nämlich die Energieminister der Länder getan. Zumindest aus meiner Sicht, die beste Meldung, die wir in unserer heutigen Sendung dabei haben, hier aus der Süddeutschen Zeitung vom 22. Mai mit der Überschrift Energieministerkonferenz, Länder stellen sich gegen Reiches Energiereformpläne. Und was ist passiert? Man hat sich halt auf Norderney getroffen. Eigentlich sollte Katharina Reiche auch dabei sein. Sie hat krankheitsbedingt abgesagt. Kann ich nicht bewerten, aber die Energieminister haben sich halt geschlossen gegen die Reformpläne gestellt und sich einstimmig, also das möchte ich auch nochmal betonen an der Stelle, dass die Energieminister der Länder haben einstimmig sich zum weiteren Ausbau der Erneuerbaren bekannt und wollen den bisherigen Kurs der Energiewende beibehalten. Was heißt das ganz konkret? Der wichtigste Streitpunkt ist der geplante Redispatch-Vorbehalt. Also kurze Erklärung, neue Wind- und Solaranlagen in überlasteten Netzgebieten sollen künftig keine Entschädigung bekommen, wenn sie wegen Netzengpässen abgeregelt werden. Also wir haben natürlich, werden Sonne und Wind wird abgeregelt, wenn zu viel davon da ist, also zu viel Strom, der daraus entsteht, da ist, weil natürlich, wir brauchen ja sozusagen einen Ausgleich im Stromnetz, Angebot und Nachfrage müssen immer gleich sein. Und natürlich muss dann, wenn zu viel erzeugt wird, muss das natürlich dann auch abgeregelt werden. Bislang gab es einfach für die Planungssicherheit, gab es auch für die Abregelung eine Entschädigung und Reiche plant halt, dass diese Entschädigung wegfällt. Und die Länder lehnen das geschlossen ab. Denn was würde das bedeuten? Diese Entschädigungsregelung sorgt dafür, dass Wind und Solar überhaupt erstmal finanziell durchgeplant werden können. Und das brauche ich wiederum, weil ich brauche ja von der Bank Kredite, die sozusagen den Bau finanzieren von Wind- und Solaranlagen. Und wenn die Bank sagt, ich kann den Finanzierungsplan nie nachvollziehen, weil hier ist ja völlig ungewiss, was überhaupt über die Jahre kommt, wenn es keine Entschädigungsregelung mehr gibt. Und das würde halt dazu führen, dass die ganzen Finanzierungen von Wind- und Solaranlagen nicht mehr möglich sind. Und das würde dem Ausbau der Erneuerbaren sozusagen, der würde komplett zusammenbrechen. Der würde sicherlich nicht ganz erliegen, aber er würde komplett zusammenbrechen. Und das ist natürlich was keiner wollen kann. Und auch bei den kleinen Solaranlagen gibt es ja den Konflikt, ne? Reiche will die Förderung, wir hatten es gerade, von unter 25 kW-Anlagen auslaufen lassen. In der Presse ging es dabei immer nur um die Dachsolaranlagen, aber wir sehen ja, auch die Wasserkraft wäre betroffen. Und auch die Dachsolaranlagen sind letztlich auch für die Akzeptanz ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Gut, ebenfalls gefordert, um das noch zu erwähnen, also es gibt noch ein, zwei Punkte mehr, aber ebenfalls gefordert, dass die im Koalitionsvertrag zugesagte Senkung der Stromsteuer, wie wir sie jetzt für die Industrie und Landwirtschaft schon haben, dass sie auch für private Haushalte und natürlich auch die kleineren Unternehmen kommt oder alle Unternehmen kommt. Das ist halt auch eine Forderung. Also die Energieminister machen hier sozusagen Druck, bekennen sich zu der bisherigen Energiewende und auch wenn wir da oftmals geschimpft haben, nicht schnell genug und zu langsam und so, aber immer noch besser als das, was Reiche vorhat. Ne? Das müssen wir sagen, ne? Und von daher sollte das zumindest mal so weitergehen.
Richtig, ganz genau. Es ist einfach auch, ich sag mal, handwerklich schlechte Arbeit und das ist eben der Punkt. Vielleicht ist es ja von der Idee her in manchen Dingen vielleicht auch ein Kern drin, ein Funke drin, der eventuell einen Impuls gibt, der richtig sein könnte, aber die Art und Weise, wie es umgesetzt wird und auch wie es vor allen Dingen auch nicht in den korrekten politischen Willensbildungsprozess eingegeben wird, nämlich auch zum Beispiel die Länder vorher mit ins Boot zu holen, zeigt einfach, dass Katharina Reich überfordert ist, meines Erachtens. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Es gibt noch ein paar andere Neuigkeiten auf der Netzentgeltseite, B-Netz-A, das ist aber, glaube ich, ein Thema fürs nächste Mal, das ist heute Morgen erst sozusagen durchgesickert. Da haben wir schon sozusagen die Anschlussdebatte, die wir dann weiterführen können fürs nächste Sachsen-Update.
Genau, damit sind wir im Prinzip fast durch. Ja, Marc, wir sehen uns zu unserer großen Jahrestagung am 5. Juni im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Wer mag, kann sich immer noch anmelden. Das Thema ist künstliche Intelligenz trifft Energiewende. Und wir wollen hier unter anderem uns mit den Auswirkungen auf die zukünftigen Stromverbräuche beschäftigen, aber auch mit der Frage, was kann KI im positiven Sinne für die Energiewende tun? Und wer es ganz konkret mag, wir werden am Vormittag sind Workshops angeboten, wo man vielleicht auch für die eigene Arbeit was mitnehmen kann. Ganz unterschiedlich, wird aber auch, soweit hat das gar nichts mit KI zu tun, aber es wird auch einen Workshop-Slot geben, wo es um die Regionalplanung geht. Wir haben sozusagen viele Meldungen, sind ja aktuell, drehen sich um die Debatte der Beteiligungsverfahren bei den regionalen Planungsverbänden, wo es ja sozusagen viel Unmut und aber auch viel Mut gibt, da voranzugehen. Auch dazu wird es einen Slot geben. Also in dem Sinne, wer mag, dass wir uns sehen und sich noch nicht angemeldet hat, ist herzlich eingeladen, das hier zu tun. Ansonsten, wir sehen uns vor der Sommerpause nochmal Ende Juni, denke ich.
Richtig.
Jonathan nickt, genau. Und dann wünsche ich unseren Zuschauern, Zuschauerinnen und natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute, ja, fast Sommerzeit. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.